Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Max, Moviepilot-Redakteur. Und damit ihr im Juli nicht verzweifelt, was ihr bei Netflix, Amazon und Co. schauen sollt, haben wir in unserer neuen Monatsvorschau für euch die spannendsten Neuheiten des nächsten Monats herausgesucht. Die stelle ich natürlich nicht alleine vor. Und diesmal hat meine liebe Kollegin Esther wieder jede Menge Vorfreude mitgebracht. Hallo Esther.
Im sommerlichen Gepäck. Hallo Max.
Kannst du Serien gucken bei der Hitze eigentlich?
Also ich ertappe mich häufig, dass ich auf der Wiese lege und schön irgendwie noch ein Buch lese, zum Beispiel jetzt gerade Jurassic Park, und dann stelle ich fest, ich muss auch nach Hause gehen und ein paar Folgen Squid Game schauen.
Oh, oh.
Nein, ich kann das, glaube ich, ganz gut miteinander zusammenführen, weil irgendwann wird es dann doch zu heiß draußen.
Ja, aber du bist jetzt bereit für Juli-Serien.
Ja.
Dann sage ich, auf ins Streamgestöber. Falls ihr euch jetzt wundert, warum die Monatsvorschau für den Juli schon so früh kommt, der Grund ist einfach, du hast es eben auch schon erwähnt.
Gespoilert.
Diese Woche startet bei Netflix das große Finale von Squid Game, über das wir natürlich im Podcast auch gerne zeitnah sprechen wollen, dann an dem Mittwoch nach dem Start. Allerdings wollten wir euch nicht mit der Juli-Vorschau dann noch zu lange warten lassen, deshalb dürfen wir uns diesmal schon ein paar Tage früher auf kommende Serienstarts freuen. Insgesamt 15 besonders vielversprechende neue Serien und Staffeln haben wir euch wieder herausgesucht, die im Juli in Deutschland an den Start gehen und vielleicht etwas Abkühlung versprechen, wenn es draußen zu heiß ist. Genau, und weil wir so früh dran sind, stehen diesmal natürlich noch nicht alle Startdaten fest bei Netflix, Amazon, Disney Plus und so weiter. Aber die Neuheiten, die schon bekannt sind, da sind auf jeden Fall genug interessante Highlights dabei, die ihr euch vormerken solltet. In einige konnten wir auch schon vorab reinschauen. Ich habe es diesmal geschafft, 8 von 15 Serien schon zu sehen.
Oh wow, Max, okay. Was ist so dein Schnitt? Was willst du, was strebst du an?
Dass ich mal alles vorher einen Monat zu früh gesehen habe. Mal schauen. Genau, also wir können euch schon ein paar Sachen auch ruhigen Gewissens ans Herz legen. Und das Ganze gehen wir wie immer spoilerfrei und chronologisch durch. Und ihr müsst nicht mitschreiben. Keine Angst, dass ihr irgendwie verpasst, welche Serien wir hier, über die wir gesprochen haben. Alle Titel findet ihr dann nochmal in den Shownotes mit Starttermin und Anbieter. So, und bevor wir jetzt in den Juli eintauchen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV+, dabei immer inklusive. Magenta TV+, bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV+ kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, wir starten in den Juli, direkt mit dem 1. Juli. Aber nicht wir beide, sondern der Matthias, der hat uns nämlich eine Sprache mitgebracht.
Und ich finde es schön, dass du uns gerade noch vielleicht Serien zur Abkühlung versprochen hast und jetzt gehen wir nach Australien in Krieg, also richtig heiß.
Okay, kleiner Spoiler. Bitteschön, Matthias.
Hallo, hier ist der Matthias. Ich habe euch als Streaming-Tipp eine Serie mitgebracht, die ich Anfang des Jahres auf der Berlinale gesehen habe. Also nicht ganz, da gab es 2 von 5 Folgen insgesamt zu sehen, aber die haben mir schon so gut gefallen, dass ich jetzt auf alle Fälle über The Narrow Road to the Deep North sprechen möchte. Das ist eine australische Miniserie, die auf dem gleichnamigen Roman von Richard Flanagan basiert. Und ich glaube, das Original ist 2013 oder so rausgekommen, in Deutschland dann 1-2 Jahre später unter dem Titel Der schmale Pfad durchs Hinterland. Genau. Um was geht es? Das ist, glaube ich, die spannendste Frage. Die Geschichte ist im Zweiten Weltkrieg angesiedelt und wir folgen dem australischen Soldaten Dorrigo Evans. Der gerät in Kriegsgefangenschaft zwischen Burma und Thailand und muss dann da unter ganz unmenschlichen Bedingungen bei dem Bau der Thailand-Burma-Eisenbahnstrecke helfen. Und das Besondere an der Serie, abgesehen davon, dass sie uns dieses ganze Grauen des Krieges zeigt, ist, dass sie noch eine zweite Zeitebene hat, die dann im Jahr 1989 spielt und uns quasi die ältere Version des Protagonisten vorstellt, der zurückblickt und eben wirklich in Frage stellt, Moment, bin ich wirklich dieser Kriegsheld, als der ich aktuell oder mein ganzes Leben lang gefeiert werde, oder gibt es da andere Dinge, die ich gerne noch für mich klären möchte? Und was richtig stark bei der Serie ist, ist die Doppelbesetzung von einmal Jacob Elordi als junge Version von Dorrigo und einmal Cian Hinds als ältere Version. Jacob Elordi kennt ihr bestimmt inzwischen alle aus Euphoria, aus Saltburn, Priscilla, da hat er den bösen Elvis gespielt, und Swift Horses lief zuletzt im Kino. Und Hinds ist ein gestandener Darsteller, der unter anderem schon The gemacht hat, der Oscar-Film Belfast und Steppenwolf in Justice League dürfte vielleicht sogar seine populärste Rolle gewesen sein. Ich war auf der Berlinale sehr angetan von diesem Casting, weil ich finde, auf dem ersten Blick ergibt das nicht so viel Sinn, aber wenn man dann die Serie sich anschaut, harmonieren die beiden Darsteller wirklich sehr schön miteinander und hat man immer das Gefühl, irgendwie man kann wirklich diesen Echos folgen, die von der jungen Version zur alten und wieder zurückgeworfen werden. Und dann gibt es theoretisch noch so eine dritte, kleinere Zeitebene, die in dem Haupthandlungsstrang 1943 im Krieg stattfindet, nämlich wenn unser Protagonist, unsere Hauptfigur, die Jacob Elordi-Figur, wenn die sich an ihre Zeit vor dem Krieg erinnert, wo er eine Affäre mit der Frau seines Onkels hatte, die gespielt wird von Odessa Young. Und daraus ergibt sich dann ein sehr komplexes Geflecht an verschiedenen Eindrücken. Also es ist nicht einfach nur so ein Kriegsfilm wie der Soldat James Ryan oder so, der ziemlich geradlinig uns irgendwie durch einen Kriegsschauplatz durchführt, sondern es ist eher ein, ja, sehr in sich gekehrtes Nachdenken über diese Erlebnisse mit der Kriegssituation, dieser Gefangenensituation, aber auch dem Leben, was danach noch kam und was für immer im Schatten davon steht. Ich fand das ziemlich stark und berührend, auch wenn ich bisher nur zwei Folgen gesehen habe. Ich bin jetzt definitiv gespannt, wie das weitergeht. Am 1. Juli 2025 startet The Narrow Road to the Deep North bei Sky und dem dazugehörigen Streamingdienst Wow. Und wenn ihr noch einen Punkt braucht, warum das interessant sein könnte, dann werft mal einen kurzen Blick in die Credits. Da stehen nämlich Sean Grant und Justin Kurzel, die schon ganz viel gemeinsam gemacht haben, unter anderem The True History of the Kelly Gang und Nightram. Und ich denke, für mich vor allem persönlich war Kurzel irgendwie so der Antrieb, weil ich sehr begeistert von seinem bildstarken Macbeth bin, den er damals mit Marion Cotillard und Michael Fassbender gedreht hat. Zuletzt war er mit The Order bei Amazon Prime vertreten. Schaut The Narrow Road to the Deep North. Ich hoffe, das wird euch gefallen.
Ja, vielen lieben Dank, Matthias, also, für den Tipp.
Ich muss schon sagen, Jacob Elordi hat echt gerade so ein Jahr, der steigt immer weiter auf. Der ist ja dann auch später im Jahr noch in Frankenstein, in Guillermo del Toros
Netflix,
Frankenstein,
ne?
Als Frankensteins Monster zu sehen. Also ich glaube, der hat gerade einen sehr guten Run als Schauspieler.
Ja, genau. Schaut da mal rein am 1. Juli, The Narrow Road to the Deep North by Sky. Und dann bleiben wir bei Sky. Mhm. Am 2. Juli hast du eine Serie mitgebracht, über die wir schon mal im Podcast hatten.
Genau, Jenny und ich haben ja einen Kurzpodcast nochmal aufgenommen, um euch einfach zur Erinnerung zu rufen, was denn da vor ein paar Jahren so schön war. Und zwar Pokerface kehrt zurück mit Staffel 2 zu Wow Sky. Das ist, wenn ihr es noch gar nicht kennt oder unsere Kurzpodcasts auslasst, shame, eine gut gelaunte Krimiserie vom Knives-Out-Schöpfer Rian Johnson, der auch in Staffel 2 wieder die erste Folge inszeniert hat. Die Hauptrolle spielt Natasha Lyonne, die kennt ihr bestimmt aus Orange is the New Black oder Matroschka. Die hat in vielen Serien schon mitgespielt. Die ist im Prinzip ein menschlicher Lügendetektor namens Charlie und reist quer durch Amerika und in unterschiedlichsten US-Bundesstaaten versehentlich Menschen ihrer Verbrechen zu überführen, weil sie halt immer hört, wenn sie lügen. Und ja, das kommt jetzt zurück. Wir haben lange genug gewartet. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Die letzte Staffel war bestimmt vor zwei Jahren, oder?
Ich meine, ja.
Ja. Ja. Jetzt haben wir zum laut Sky-Pressemeldung 12 neue Folgen voller Verbrechen, Witz und Wahnsinn. Das ist die Deadline dazu. Und wir haben das wieder nach dem Prinzip, was wir von der Serie schon kennen. Nicht das Whodunit-Prinzip, wo man rausfinden muss, wer der Täter ist oder die Täterin, sondern das How-Catch-Prinzip. Also wir kriegen erstmal die Tat gezeigt und dann, wie die VerbrecherInnen geschnappt werden. Ja. Und ich glaube, bei Pokerface ist auch immer ein ganz großes Aushängeschild, dass wir ganz viele Stars an Bord haben. Das
noch
war ja schon
mehr
noch mehr dieses Jahr. In Staffel 1 waren es ja schon viele. Aber ich lese einfach mal vor, wen man da alles so kennen kann. Zum Beispiel Giancarlo Esposito. Den kennt man auch aus jeder Serie inzwischen, nicht mehr nur aus Breaking Bad. Katie Holmes habe ich schon lange nicht gesehen. Gespannt, was sie da machen wird. David Alan Greer, Kumail Nanjiani, John Cho, Lily Taylor, Jason Ritter, Melanie Linsky, Cynthia Erivo in einer sehr schönen Quadruppelrolle.
Vierfachrolle.
Ja, sie spielt vier Schwestern. BJ Novak, Margot Martindale und natürlich auch Awkwafina darf vorbeischauen. Und ich will euch schon mal ein paar einfach kurze Einblicke geben, um ohne zu viel zu verraten in die Serie, was euch da so erwartet. Zum Beispiel, wir haben es gerade schon erwähnt, Cynthia Erivo spielt in Folge 1 Wicked Star jetzt vier Schwestern, die ganz unterschiedliche Charaktere haben. Also ich glaube, so ein Traum wird wahr für eine Schauspielerin, dass man einfach die gleiche Rolle in unterschiedlichen Ausformungen darstellen kann. Es geht da um Erbschwindelei natürlich, wie das immer so ist bei Zwillingen. Ne? Was kann da betrogen werden? Wer schlüpft in wessen Identität und so? Außerdem haben wir noch Ermittlungen in einem Bestattungsheim, eine Tierbefreiungsaktion, eine Baseball-Kindermannschaft, diabolische Grundschülerinnen. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und ich mochte als Heist-Fan vor allem auch die 7. Folge, wo ein Film-Nerd einen Safe im Supermarkt ausrauben will. Kommt noch so eine Love-Story rein und es gibt eine Szene, wo ich laut gelacht habe. Ich weiß nicht, ob du die schon geguckt hast.
Ich bin noch nicht so weit.
Dann nur geteased. Es muss ein Schloss geknackt werden und das ist in der Reihenfolge eines Rankings von Mission Impossible Filmen. Also vom besten zum weniger guten Mission Impossible Film. Und ich sage nur so viel, ich kann mich durchaus hinter diese Reihenfolge stellen, mit der das Schloss geknackt werden kann. Kannst du da mal drauf achten, wenn du die Folge siehst?
Da würde ich ja dran verzweifeln, wenn ich nur einen Film gesehen habe.
Eieiei, Max, oh, das hättest du mir nicht erzählen dürfen. Jetzt können wir leider nicht den Podcast weiter aufnehmen.
Sorry.
Ja gut, und Staffel 2 klärt dann auch endlich, wenn ihr euch das gefragt habt nach Staffel 1, so ein bisschen den überspannenden Bogen von, da wird ja Charlie quer durchs Land gejagt und da gibt's ein bisschen eine neue Richtung für Staffel 2. Aber nur so viel, ohne zu viel zu verraten, also... Das ist so auch so eine, ich glaube, eine gute Sommerserie, würde ich sagen, um da einzusteigen. Einfach so kurze Episoden, wo man jedes Mal wieder neu anfangen kann mit einem neuen Fall.
Da muss man nicht sich groß irgendwie konzentrieren oder irgendwas im Kopf behalten. Die kann man einfach immer, wenn man mal Lust hat,
genau,
wieder eine Folge einschieben. Von Pokerface gucken. Ne?
Nicht bei anderen Serien, wo man denkt nach einer Woche, ich habe schon wieder die wichtigsten Punkte vergessen, muss mich erinnern, was gerade passiert ist.
Genau.
Ja. Genau, das ist Pokerface. Am 2. Juli geht's schon los bei Wow Sky.
Dann mache ich weiter und bringe ein bisschen Anime-Liebe mit. Am 3. Juli startet nämlich Staffel 2.
Das kenne ich aus unserer Netflix-Rückschau letztes Jahr, Max.
Genau, die startet bei Netflix, Crunchyroll und ADN.
Gleichzeitig?
Gleichzeitig, überall. Genau, letztes Jahr hatte unser Filmstartskollege Sebastian die ja mitgebracht bei den besten Serien 2024 und viel geschwärmt. Und deswegen möchte ich natürlich jetzt auch die zweite Staffel nochmal mitbringen. Genau, falls ihr euch nochmal dran erinnern möchtet, worum geht's? Im Zentrum stehen die Jugendlichen Okarun und Momo. Okarun glaubt an Außerirdische, aber nicht an Geister. Und Momo glaubt an das Okkulte, aber nicht an Aliens. Und ihre Überzeugungen werden dann hart auf den Prüfstand gestellt, wenn sie mit beidem konfrontiert werden. Und die Erlebnisse der beiden sind absolut wahnsinnig kreativ und unterhaltsam, aber auch teilweise herzzerreißend. Also es ist quasi eine Wundertüte an schrägen Ideen, diese Anime-Serie, wie einem Geist namens Turbo-Oma, die Okarun den Penis stibitzt und dem Arm werden dann später auch noch von Geistern die Hoden geklaut. Also der hat echt schlechte Karten in der Serie. Und in Staffel 2 geht es für Okarun und Momo in Begleitung von Momos Sandkastenfreund Gigi in ein Onsendorf in den Bergen, wo sie im Haus von Gigis Eltern nach einem bösen Geist suchen oder gucken, was da für paranormale Ereignisse vielleicht stattfinden. Aber was sie schließlich finden, ist weitaus gefährlicher und bizarrer. Mehr sage ich
dazu noch bizarrer
nicht.
Als geklaute Genitalien.
Okay, ich glaube, das kann man einfach nicht übertrumpfen. Genau, die ersten drei Folgen gab es bereits im Juni im Kino zu sehen, tatsächlich, als Spielfilmversion Dandadan. Evil Eye hieß es. Hatte ich auch gesehen und ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Auftakt von der zweiten Staffel, die auch so in Richtung Horror jetzt ein bisschen mehr geht und trotzdem wieder herrlich überdreht ist und auch ein paar coole Kämpfe sind mit dabei. Also ich bin total angefixt und kann es kaum erwarten, den Rest von Staffel 2 zu sehen. Genau, das sind wahrscheinlich wieder 12 Folgen, die dann wöchentlich erscheinen, parallel zur japanischen Ausstrahlung. Und nicht nur bei Netflix, sondern auch bei Crunchyroll und ADN. Und übrigens sehr interessant, wenn ihr die Serie auf Deutsch schaut, bei Netflix gibt es nämlich eine ganz andere Synchronfassung als bei Crunchyroll und ADN. Die haben nämlich unterschiedliche Synchronfassungen.
Okay, das ist ja, ich habe noch nie erlebt.
Ja, die wollte wahrscheinlich Netflix nicht für die andere Synchro zahlen.
Okay. Eine eigene Max, dann musst du bitte beide schauen und sagen, welche besser ist. Hast du schon ein Urteil gefällt?
Ich habe nur die eine geschaut, aber es gibt bei TikTok, müsst ihr sonst mal gucken, da gibt es Vergleichsvideos, was witzig ist.
Ja, spannend, wie schnell diese Serie jetzt auch groß geworden ist. Also letztes Jahr kam sie erst die erste Staffel, wenn ich mich richtig erinnere, und jetzt läuft es schon quasi im Kino, weil so viele Fans da sind, die es auch schon vorab sehen wollen.
Ja. Ja. Bitte mehr davon. So, und dann bleiben wir beim dritten, siebten.
Und gehen an den Fluss.
An den Fluss?
An den Long Bright River, Max.
Okay.
Da startet diese Serie bei Magenta TV. Ist eine neue Thriller- und Krimiserie mit 8 Folgen und basiert auf dem Buch von Liz Moore, das diese US-Autorin 2020 erst veröffentlicht hat. Also noch gar nicht so alt. Und sie war dann auch gleichzeitig Serienschöpferin und Drehbuchautorin der Umsetzung, was ich immer ganz spannend finde, wenn SchriftstellerInnen ihre eigenen Bücher zu Serien machen, ob sie das können oder nicht, ob sie nur schreiben können oder ob sie auch dann visuell dieses Denken haben. Und Showrunnerin war aber wiederum Nikki Toscano, die zum Beispiel Serien wie The Offer, yay, und Bates Motel mitgeschrieben hat. Hauptfigur spielt Amanda Seyfried, die in Philadelphia als Streifenpolizistin unterwegs ist. Das ist so, an die könnt ihr euch halten, das ist die Hauptfigur. Und in dieser Stadt an der Ostküste, oder nicht ganz an der Küste, aber im Osten, unweit New Yorks, ist die Kriminalitätsrate so hoch wie nie in einer heruntergekommenen Nachbarschaft namens Kensington. Da soll sie jetzt Morde untersuchen, die an 3 verschiedenen Frauen begangen wurden. Und jetzt vielleicht gibt's da eine Verbindung, wer weiß. Und gleichzeitig ist diese Serie aber auch in die Opioid-Krise gegliedert, weil das Viertel von dieser ganzen Drogensucht, Obdachlosen, Sexarbeiterinnen fest im Griff gehalten
wird. Da kommt
wird.
Alles zusammen.
Da kommt alles zusammen, genau. Und außerdem sucht die Polizistin noch ihre vermisste Schwester Casey, die drogenabhängig geworden ist. Also da werden dann die Themen natürlich auch in dieser Figur zusammengeführt. Und früher waren sie unzertrennlich, jetzt ist sie verschwunden und sie hat Angst, dass sie vielleicht das nächste Opfer dieses unbekannten Mörders, der sein Unwesen treibt, geworden sein könnte. Und wenn ihr Amanda Seyfried schon kennt als Polizistin, die das untersucht, ihr kennt sie wahrscheinlich auch aus Les Miserables oder Mamma Mia. Und weiter im Cast könnten euch noch bekannt vorkommen Nicholas Pinnock, der in Here oder Counterpart oder Criminal UK dabei war, der spielt ihren Polizeipartner. Oder Ashley Cummins als Schwester, die könnt ihr zum Beispiel aus der Distelfink oder Miss Fishers mysteriöse Mordfälle kennen. Und außerdem noch John Dorman als Großvater, vielleicht aus The Wire oder The Affair bekannt. Das waren so die Leute, die mir an. Ich gucke dann immer den Cast und denke, den kenne ich.
Ja.
Und die anderen habe ich noch nie gehört. Aber auch spannend, wenn man natürlich noch neue kennenlernen kann. Die Serie ist in den USA schon gelaufen beim Sender Peacock und hat auch größtenteils positive Kritiken bekommen. Vor allem Amanda Seyfrieds Performance wurde gelobt als stählerne, abgeschottete Polizistin. Und die Erzählung, ja, macht vielleicht ein paar mehr Schlenke, als es sollte, die Erzählung, aber letztendlich ist es doch ein befriedigendes Ziel, wo wir rauskommen. Insofern ist es immer gut zu wissen, man hat eine Miniserie, wo man weiß, dass man am Ende dann auch was geboten bekommt, was einem irgendwie so eine Schleife aufsetzt und nicht dann in der Luft hängen lässt. Und außerdem, ja, ist es halt nicht nur so eine Killersuche, sondern auch eine mitfühlende Geschichte über Nachbarschaft und Gemeinschaft und wie Umstände sowas beeinflussen können. Ja. Hast du davon schon gehört, Max?
Ja, aber auch noch nicht gesehen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin großer Fan von Amanda Seyfried. Und hatte auch gelesen, dass sie für die Serie auch Polizisten in diesem Viertel,
extra
in dem
begleitet
das
spielt, hat,
extra begleitet,
ne?
Hat. Ja, ja.
Gute Vorbereitung.
Ich hoffe, sie hat nicht Drogen genommen zur Vorbereitung.
Ich hoffe, sie hat nicht Menschen erschossen.
Nein.
Schön. Also Long Bright River, merkt es euch vor, kommt am 3.7. Zu Magenta TV.
Und dann springen wir rüber zu Netflix. Auch am 3.7.
startet eine Serie, auf die der Max schon lange wartet, das weiß ich.
Die große Fantasy-Adaption der Kult-Graphic-Novel Sandman geht in die zweite und leider auch schon letzte Runde bei Netflix. Fast 3 Jahre hat es gedauert mal wieder. Das geht nicht, das kann nicht so gehen.
Ich habe alles vergessen, Max, ich habe alles vergessen.
3 Jahre bei Fantasy-Serien auf neue Staffeln warten müssen. In dieser Zeit ist viel passiert, da gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Aber erstmal wollen wir natürlich mit positiver Grundstimmung irgendwie auf die Serienrückkehr uns selbst freuen. Die Serie endet jetzt offiziell mit Staffel 2 und es gibt nochmal 12 Episoden, die über den Juli hinweg veröffentlicht werden. Also am 3. Juli gibt es erstmal 6 Folgen. Und dann gibt es am 24. Juli nochmal 5 Folgen.
Das findest du ist eine positive Nachricht, dass die Staffel 2 geteilt ist?
Und am 31. Juli gibt es dann noch eine Bonusfolge zum Abschluss, die auf der Comic-Miniserie The High Cost of Living basiert und sich nur um Tod dreht, Death.
Nur um Tod dreht, das kann man auch missverstehen. Um die Figur Tod, meinst du?
Um den Tod, ja. Da geht's um den Tod. Genau, nochmal vielleicht ein kurzer Rückblick. In Sandman geht es um Dream, den Herrscher der Traumwelt und einer der 7 Ewigen, eine Gruppe von Entitäten, die seit Anbeginn des Universums oder seit Anbeginn der Menschheit existieren. Und die Geschichte beginnt damit, dass Dream oder auch Morpheus genannt über 100 Jahre lang eingesperrt wird. Und was dramatische Auswirkungen natürlich auf die Traumwelt und die Menschen der Wachwelt, also der wachenden Menschen hat. Und nach seiner Rückkehr muss er dann das Chaos beheben, seine frühere Macht wieder erlangen, das Traumreich wieder aufbauen. Und gerade zu Beginn war die Serie schon sehr episodisch angehaucht, wenn Dream dann erstmal Stück für Stück die Insignien seiner Macht suchen musste oder später auch ein paar entflohene Albträume suchen musste. Einer mit Zähnen in den Augen unter anderem.
Oh ja, jetzt kommen die Erinnerungen zurück, Max.
Und ich war damals schon sehr begeistert von der ersten Staffel, die doch die sehr komplexe und ausufernde und komplett nonlinear erzählte Vorlage, wie die umgesetzt wurde und wie detailgetreu auch die Geschichte adaptiert und modernisiert wurde. Weil die hat wirklich unterschiedlichste Genres bedient, Motive und Szenarien und Charaktere, gerade in diesen ersten Folgen, in dem ersten Teil von der ersten Staffel, weil so jede Folge quasi abgeschlossen mit einem neuen Cast. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und auch wie nah diese Serie einfach an der Vorlage ist, wenn teilweise ikonische Panels zum Leben erweckt werden und Dialoge manchmal 1:1 übernommen wurden aus den Comics. Deswegen freue ich mich jetzt auch
da
sehr auf Staffel
2. Da freut sich der kleine Comic-Max, wenn das Wort für Wort in der Serie auftaucht.
Und jetzt hat die zweite Staffel natürlich die Mammutaufgabe, den Rest der Geschichte zu verfilmen. Einmal zum Vergleich, die erste Staffel hat die Comic-Reihe bis Heft Nummer 18 verfilmt oder adaptiert. Und insgesamt gibt es aber 75 in der Originalreihe nur. Und Staffel 2 hat jetzt deswegen einiges vor sich. Deswegen soll die jetzt auch nur noch die essentiellen Teile von Morpheus Geschichte sich auf diese konzentrieren, um halt in 11 Folgen noch irgendwie schnell zum Schluss zu kommen. Unter anderem werden dabei adaptiert die Sammelbände Die Zeit des Nebels und Kurze Leben. Darin wird Dream mit unter anderem mit einem schwierigen Dilemma konfrontiert, was die Zukunft der Hölle betrifft.
Und kriegen wir da wieder Gwendolyn Christie zu sehen als Lucifer?
Juhu. Ja, ist auch ein Trailer. Und später begibt er sich auch auf die Suche nach seinem seit langer Zeit verschollenen Bruder Destruction, Zerstörung, was schlussendlich dramatische Folgen für sein eigenes Schicksal hat, zumindest in der Vorlage, weil wer Zerstörung sucht, wird nicht ungeschoren davonkommen, ne?
Kommt nicht auf den Ponyhof.
So, aber dass Sandman jetzt schon mit Staffel 2 im Schnelldurchlauf enden muss, ist natürlich etwas schade, auch weil das Comic-Universum eigentlich noch so viel mehr hergegeben hätte, so außerhalb von dieser Kernstory. Und leider ist jetzt nicht so ganz klar, ob Netflix schon bei der Verlängerung entschieden hat, dass dies die letzte Staffel sein wird und die Kreativen halt ihre ganzen Pläne anpassen mussten. Oder inwiefern die schweren Vorwürfe gegen den Vorlagenschöpfer Neil Gaiman dafür verantwortlich sind, dass die Serie jetzt schon endet. Ich glaube aber tatsächlich eher an Ersteres, weil die schon gedreht wurde. Das war bevor das alles öffentlich wurde. Genau, aber zumindest können sich Fans glücklich schätzen, dass die Serie überhaupt einen Abschluss bekommt und diese auch veröffentlicht wird, weil bei Amazon sieht die Sachlage nämlich noch etwas ungewisser aus. Da gibt es zum Beispiel auch die Neil Gaiman-Adaption Anansi Boys, eine Serie, die seit 2022 abgedreht ist und wahrscheinlich niemals veröffentlicht werden wird, weil auch der Showrunner war von der Serie. Gleiches gilt leider auch für den Abschlussfilm von Good Omens,
ne?
Genau, der ist auch schon abgedreht und in einem Interview hatte jetzt Darsteller Martin Sheen auch kürzlich erst geäußert, er weiß selbst nicht, ob dieser Film jemals das Licht der Welt erblicken wird. Auch wenn Neil Gaiman da jetzt schon nicht mehr involviert war. Es ist ein bisschen schade.
Schwierig.
Es ist schwierig und schade. Genau. Aber trotzdem freue ich mich sehr auf Sandman.
Aber weil du vorhin erwähnt hast, es wird in zwei Teilen veröffentlicht und dann noch ein Zusatzfilm. Ist dann der Zusatzfilm wirklich der Abschluss oder ist es nur wieder so ein Bonus, wie wir es letztes Mal mit der Katzen-Episode hatten?
Ja. Genau. Die 11 Folgen ist quasi der Abschluss der Story und die 11. Folge, das basiert auf so einer dreiteiligen Comicreihe, die auch ein paar Jahre später erst erschienen ist, die so für sich alleinstehend ist.
Okay.
Wo dann Tod, die Schwester von Dream, irgendwie die Welt der Lebenden einmal betritt.
Na gut. Sandman am 3.7., am 24.7. und dann am letzten 7. nochmal. Mal gucken, ob das too much wird, Max, um zur nächsten Serie überzuleiten.
Ach ja, Too Much startet am 10.7. eine Serie, genau, eine romantische Komödie habe ich mal mitgebracht, die vielleicht so ein bisschen als Mix aus Nobody Wants This und Girls beschrieben werden kann. Denn es ist eine Rom-Com-Serie von Lena Dunham, der Schöpferin und Hauptdarstellerin der HBO-Serie Girls. Falls ihr euch erinnert, falls ihr damals da wart, 2012 bis 2017, eine Serie, die für reichlich Aufsehen gesorgt hat damals.
Sprungbrett von Adam Driver.
Ja, unter anderem. Und Eben Mosbacher.
Ach stimmt, ja, oh Mensch, wer da alles drin
war. Alles da mitgespielt hat. Genau, und in den letzten Jahren ist es doch ziemlich still geworden um Lena Dunham, beziehungsweise konnte sie nie so wirklich an den Erfolg von Girls anknüpfen. Und umso größer ist jetzt meine Vorfreude natürlich, dass es wieder eine Comedy-Serie von ihr, die sie am Start hat, bei der sie auch das tut, was sie am besten kann, nämlich ihre persönlichen Erfahrungen auf bissige Weise verarbeiten. Erschaffen wurde Too Much nämlich nicht nur von Lena Dunham, sondern gemeinsam mit ihrem Ehemann Louis Felber, ein Musiker, mit dem sie nach ihrem Umzug nach Großbritannien vor einigen Jahren zusammengekommen ist. Und jetzt ratet mal, worum es in der Serie geht. Richtig, um eine Frau mit lauter Persönlichkeit, die nach Großbritannien zieht und sich in einen Musiker verliebt. Aber ich führe das gerne noch etwas weiter aus.
Bitte, Max.
Genau, es geht um die New Yorker mit 30erin Jessica, die ihrer großen Liebe hinterher trauert. Die Trennung ist schon einige Zeit her, mittlerweile ist er dann längst schon wieder vergeben und mit einer bildschönen Influencerin verlobt. Doch Jess kommt einfach nicht über den Schmerz hinweg und verliert geradezu den Verstand. Also ihr Leben ist das einzige Chaos und nach einem dramatischen Vorfall steht fest, es muss sich etwas ändern. Und so reißt sie alle Zelte ab und zieht mit ihrer kleinen Hündin Astrid im Gepäck nach London, um als Producerin in der britischen Zweigstelle einer Werbefilmproduktion anzufangen, für die sie arbeitet. Klingt ein bisschen wie Emily in Paris, nur Jessica in London. Und kurz nach ihrer Ankunft erwartet sie aber so einen Reality-Check, weil London entspricht überhaupt nicht dem Bild, das sie aus britischen Romcoms und Kostümdramen kennt. Doch das alles spielt natürlich keine Rolle, weil sie eines Abends in einer Bar den Indie-Musiker Felix kennenlernt. Und zwischen ihnen funkt es gewaltig und einen Augenblick später sind sie bereits zusammen. Allerdings ist die Liebe doch im wahren Leben etwas komplizierter als im Film.
Genau. Wer spielt diesen Felix? Kann man den Schauspieler kennen?
Genau, erstmal die Hauptfigur spielt Megan Stalter. Die ist ganz, ganz toll in der Comedy-Serie Hex schon zu sehen.
Die spielt gar nicht Lena Dunham selber?
Nein, Lena Dunham spielt sich nicht selber, sondern Megan Stalter spielt die Hauptrolle. Die ist ganz, ganz toll. In Hex, falls ihr Hex noch nicht gesehen habt, tut es jetzt wegen Megan Stalter auch unter anderem.
Ich habe jetzt Hex endlich angefangen. Welche Figur ist das?
Die ist auch in dieser Agentur mit dabei und die nervt alle.
Ah, die Tochter des Chefs, ja, okay.
Genau, die Tochter des Chefs, genau. Und den Love Interest, den spielt Will Sharp aus White Lotus Staffel 2 unter anderem bekannt. Da war der Ehemann von Aubrey Plaza.
Ja.
Kannst du dich erinnern, ja?
Irgendwie nicht. Ich muss hier mal nachgucken, habe ich jetzt nicht sofort ein Gesicht vor Augen.
Genau, neben den beiden tauchen noch eine ganze Menge bekannter Stars auch auf in der Serie. Unter anderem Dean Charles Chapman. Der kleine Tommen
aus
Game of Thrones, Michael Segan aus Mrs. Maisel und The Penguin, Andrew Scott, Stephen Fry, Richard E. Grant, Naomi Watts, Kit Harington, Jessica Alba und viele weitere.
Okay.
Das ist ein Schleudertrauma an Gaststars. Genau, und für Girls-Fans ist es natürlich auch sehr witzig. Lena Dunham spielt auch mit in der Serie als die Schwester der Hauptfigur. Und In der Serie spielt auch Andrew Reynolds mit.
Den siehst du ja sehr gerne, wie ich weiß.
Ja, der spielt Lena Dunhams Ex-Mann, also der von ihrer Figur, den Ex-Mann, der sie verlassen hat, um seine Pansexualität zu erforschen. Und in Girls war natürlich Hannahs schwuler Ex-Freund damals.
Stimmt, ah, da schließt sich der Kreis.
Also ich glaube, diese Parallele ist kein Zufall.
Ja, ja.
Freue ich mich auf jeden Fall sehr. 10 Folgen sind das Ganze, die sind so um die 30 bis 40 Minuten lang.
Ach, Esther, schön kurz.
Ist das etwas, wo du reinschauen würdest?
Ja, bestimmt. Und ich bin noch etwas skeptisch, weil es halt nicht eine HBO-Serie ist wie Girls, sondern eine Netflix-Serie. Aber reinschauen werde ich bestimmt trotzdem mal.
Und dann gehen wir jetzt in ein ganz anderes Genre.
Und ja, weit, weit weg von der Erde geht es, liebe Leute. Am 11. Juli startet nämlich die 3. Staffel von Foundation. Und für mich also seit Staffel 1 eigentlich eine der schönsten Sci-Fi-Serien unserer Zeit. Da kann man sich einfach reinlegen in diese Bücher, in diese Bilder, in die Bücher wahrscheinlich auch. Und einfach so wundervolle Bildwelten von fremden Planeten und Raumschiffen und Zukunftsentwürfen sich angucken und staunen, was Apple TV Plus da auf die Leinwand oder den Bildschirm gebannt hat. Basiert auf einem Romanzyklus von dem berühmten Sci-Fi-Autor, ich hoffe, du kennst ihn, Max Isaac Asimov.
Ja, die drei Robotergesetze sind.
Ja, genau. Ich sehe, du hast iRobot gesehen
und
kennst, dass die keine Menschen verletzen dürfen. Ich glaube, das ist das erste Gebot.
Aber die Foundation-Roman habe ich tatsächlich nie gelesen.
Ja, ja. Ich habe den ersten zumindest gelesen, aber es gibt im Zentrum gibt es die Trilogie. Der erste heißt Foundation, der zweite heißt Foundation and Empire und der dritte heißt Second Foundation. Waren aber eher anfangs so Kurzgeschichten, die dann zu dem Zyklus verbunden wurden. Deshalb ist es jetzt nicht so eine einfach lesbare Geschichte, sondern schon eher so ein weitschweifendes Epos. Und wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, ob diese Bücher verfilmbar sind, hätte ich gesagt, nee, Max, das ist schon zu schwierig. Aber jetzt haben wir auf einmal schon Foundation Staffel 3 und es hat funktioniert und ich bin seit Staffel 1 angefixt. Und es lohnt sich einzusteigen, auch wenn man ein bisschen Gehirnschmalz braucht, glaube ich, um der Story zu folgen, würde ich sagen.
Mhm.
Vielleicht grob zur Handlung. Es ist echt schwer, die Handlung von Foundation zusammenzufassen. Also Dreh- und Angelpunkt ist eine fiktive Wissenschaft namens Psychohistorik. Das ist quasi
eine Berechnung zukünftiger Ereignisse.
Genau, genau. Ist eine Wissenschaft, um sozusagen die Zukunft vorherzusagen, aber natürlich mathematisch alles begründet. Ein neuer Zivilisationsansatz namens Foundation wird gegründet als erstmal als so enzyklopädische Sammlung angeblich von Wissen und die steht, also Foundation steht gegenüber Empire, das ist so quasi die Herrschaft über die Galaxie oder das Universum oder Teile des Universums, die so ein bisschen aufeinander prallen und ich find's ganz clever, wie die Serie so 3 Handlungsstränge rauskristallisiert, an die man sich immer ranhängen kann, obwohl sie in ihrer Handlung so Schritte von 150 Jahren vorwärts macht und man denkt, ja toll, dann haben sie alle Schauspieler ausgetauscht und man hat niemand mehr, dem man folgen kann.
Wir haben immer Lee Pace.
Ja, genau, zum Glück. Also zunächst erstmal haben wir immer Harry Seldon, das ist dieser Mathematiker, der die Psychohistory erfindet. Also hat so einen Algorithmus halt für die wahrscheinliche Zukunft ersonnen und der hat dann wiederum ein Protégé, nämlich Galdornik, die ein Zahlengenie ist und Ereignisse auch mitbestimmt und sich dann passenderweise in Staffel 1 auch Staffel 2 auch auf Eis legen lässt, damit sie dann auch immer wieder zu den richtigen Momenten aufwachen kann. Also Harry Seldon selbst ist dann eher so eine Art, ich würde es mal ganz grob mit Star Wars Vergleich Machtgeist nennen. Der hat sozusagen sein Bewusstsein da auch irgendwie bewahrt, kann also auch mal wieder zurückkommen. Und dann haben wir natürlich noch Empire, das ist dieser galaktische Imperator Kleon, der da rumläuft und der sich immer wieder klont und dann in 3 Ausführungen rumläuft, nämlich in Brother Dawn, Brother Day und Brother Dusk, also quasi Morgen, Grauen, Mittag und Abend, wenn man so will, entsprechend auch die Lebensphasen darstellt. Und dadurch, dass er sich halt immer wieder klont, ist er halt die ganze Zeit präsent über Jahrhunderte.
Ich glaube, in der 3. Staffel ist es jetzt die 25. Ausgabe oder so von denen.
Der ältere zumindest, genau. Aber natürlich haben diese Ausformungen von Empire, von diesem Herrscher auch ganz unterschiedliche Wüchse, die sie so annehmen. Zum Beispiel jetzt Lee Pace spielt ja immer den Mittleren. Ist er jetzt eher so ein Jesus-Hippie als Tyrann, nicht mehr als Tyrann, der gar nichts mehr mit der Herrschaft so richtig zu tun haben will. Und das macht es natürlich auch spannend und abwechslungsreich, dass wir dann zwar Leute haben, die wir kennen, aber die dann doch irgendwie mal ein bisschen anders sind. Und Staffel 3 ist jetzt wieder 150 Jahre später oder sogar noch mehr als Staffel 2. Und wir bereiten uns auf die nächste vorhergesagte Krise vor, denn innerhalb dieser Psychohistorik werden immer bestimmte Einschnitte vorhergesagt. Und die wollen wir natürlich angucken, weil da spannende Sachen passieren.
Ich glaube, insgesamt sind es 8 Krisen, die er vorhergesagt hat oder so.
Ja.
Und jetzt sind wir bei der dritten.
Bei der dritten. Mal gucken, wie lange das noch geht. Und diesmal ist vor allem ein Gegenspieler wichtig, nämlich der Mule. Ich weiß gar nicht, wie sie den im Deutschen nennen werden. Einfach das Maultier. Mal gucken.
Ich glaube, vielleicht nennen sie ihn auch The Mule einfach.
Wahrscheinlich, es wäre cooler.
Ja.
Der wird gespielt von Pilo S. Beck. Den kennt ihr wahrscheinlich aus Euron Greyjoy in Game of Thrones, wo er auch schon so eine durchgeknallte Rolle hatte. Der löst jetzt Michael Persbrandt aus Staffel 2 ab und ist im Prinzip ein Mutant mit telepathischen Fähigkeiten, der machen kann, dass Leute ihn lieben und dann alles tun, was er verlangt. Ja, kann er dann auch schon mal Menschen dazu anhalten, sich selbst zu töten, wenn es ihm passt. Und der marschiert da jetzt quasi durch und ist natürlich eine Gefahr, sowohl für Empire als auch für Foundation. Der sucht Galdornik, um ein vergangenes Hühnchen mit ihr zu rupfen. Und ansonsten gibt's an neuen Figuren noch tolle Menschen, wie zum Beispiel Torrin und Beta Mello. Die sind so ein Paar von Promis im Prinzip, die sich im Universum aufzeichnen und streamen und eine Followerschaft haben und dann da auch mit reingezogen werden, weil sie leider den, ich nenne mal Narren, das Mule entführen. Also die sind eine schöne Bereicherung für Staffel 3, finde ich. Und ansonsten kennt ihr vielleicht noch Cherry Jones, spielt die Foundation-Botschafterin und dann geht's noch viel so um, kann der Niedergang gestoppt werden? Ist dieser Einschnitt jetzt das Letzte? Was hat eigentlich ein Roboterkult damit zu tun? Ich will gar nicht so viel verraten, aber es ist wieder sehr dicht erzählt und kriegt auf jeden Fall wieder sehr viele schöne Bilder zu sehen. Und wenn ihr das noch wissen wollt, die Serie wurde erschaffen von Josh Friedman, der hat zum Beispiel Krieg der Welten das Drehbuch geschrieben oder den letzten Planet der Affen. Und natürlich David S. Goyer, sollte man inzwischen kennen. Oder Max, was ist das Erste, was dir bei ihm einfällt? Sandman wahrscheinlich, du als Sandman-Gucker. Oder auch Batman Begins hat er mitgemacht. Ja. Also, Foundation für Sci-Fi-Fans eigentlich ein Muss, darf man nicht auslassen. Und da kommt jetzt Staffel 3, am 11.7. geht's los mit wöchentlichen Folgen dann.
Sehr gut. Große Portion Sci-Fi. Ist vielleicht nicht die letzte Sci-Fi-Serie im Juli.
Mal gucken.
Kommt noch eine. Jetzt kommt aber erst eine andere, auf die wir uns beide enorm freuen. Die hatten wir nämlich in unserer Jahresvorschau auch ziemlich weit mit vorne mit dabei.
Mhm.
Bei den meist vorgefreuten Serien. Vorgefreute Serien. Und zwar Dexter, Wiedererwachen. Ist
heißt jetzt offiziell der deutsche Titel. Der wurde ja dreimal geändert. Ich wäre ja lieber bei Resurrection geblieben, aber gut, Wiedererwachen.
Genau, Dexter Wiedererwachen ab 11.7. wöchentlich. Das ist die bereits 4. Dexter-Serie tatsächlich. Und nach dem Prequel Original Sin jetzt ein richtiges Sequel, das direkt an die Serie New Blood anknüpft, die ja eigentlich mit dem Tod von Dexter Morgan endete.
Spoiler!
Aber der Titel sagt natürlich schon, dass diese kontroverse Entscheidung hat Schöpfer Clyde Phillips einfach wieder rückgängig gemacht. Der macht das jetzt, glaube ich, immer so, wenn das Serienfinale jemandem nicht gefällt, dann macht das
einfach
halt
Rapcon,
nur,
ja.
Macht das nochmal, genau. Und so gibt es jetzt 10 neue Folgen mit einem quicklebendigen Dexter zu sehen. Genau, worum geht es? Wir erinnern uns jetzt einfach mal kurz zurück. Dexter täuschte am Ende der Originalserie seinen Tod vor. Und lebte dann unter dem Namen...
Ab in Sturm und dann Holzfäller.
Genau, lebte unter dem Namen Jim Lindsay in der kleinen Stadt Iron Lake. Und dort passierten Dinge, die ich jetzt nicht nochmal alle zusammenfasse.
Nee.
Aber am Ende wurde Dexter von seinem Sohn Harrison erschossen. Und Dexters ehemaliger Miami-Metro-Kollege Angel Batista, der erfuhr, dass Dexter noch lebt. Und vielleicht der Bay Harbor Butcher oder der Bay Harbor Metzger gewesen sein soll. Und in Wiedererwachen hat Dexter aber nun seine Verletzungen überlebt und begibt sich auf den Weg nach New York, um das Verhältnis zu seinem Sohn wieder in Ordnung zu bringen. Beziehungsweise gibt es noch einen anderen Grund, aber der darf noch nicht gespoilert werden. Und Harrison weiß natürlich nicht, dass sein Vater noch lebt und beginnt als Angestellter in einem Hotel in Manhattan ein neues Leben. Als Page. Und vielleicht muss er auch bald erkennen, dass er seine vererbten Killerinstinkte nicht ewig unterdrücken kann.
Da ist am Hotel ja genau richtig, oder? Ja.
Und American Horror Story Hotel, genau. Aus der offiziellen Behandlungsbeschreibung wissen wir auch schon, dass Vater und Sohn beide in New York sich dann immer tiefer in eine Situation hinein manövrieren, aus der sie nur zusammen einen Ausweg finden können. Genau, unter anderem ist nämlich auch schon bekannt, dass Dexter auf einen Milliardär namens Leon Prater trifft, der verschiedene Serienkiller aufspüren lässt und diese um sich versammelt.
Ich hab den Trailer geguckt und dachte, was? Peter Dinklage sammelt Serienkiller? Was passiert hier gerade?
Das ist die Handlung von der Serie. Peter Dinklage sammelt Serienkiller. Und damit kommen wir auch schon zu dem beeindruckenden Cast an neuen Charakteren. Genau, neben Peter Dinklage hat er seine Assistentin Uma Thurman.
Mhm, warum auch nicht?
Und die unter anderem die Serienkiller in der neuen Serie werden gespielt von Kristen Ritter.
Mhm. Jessica Jones,
Neil Patrick Harris.
Okay, How I Met Your Mother.
Oder auch ein Killer in Gone Girl. Oder? Nee, da wurde er gekillt, ne?
Da wurde er gekillt, auf jeden Fall.
David Dastmalchian.
Also der ist auch so, hat so ein Serienkiller-Gesicht schlechthin, oder? Ich mag ihn sehr als Schauspieler, aber der passt da auch sehr gut rein, ja.
Und Eric Stonestreet aus Modern Family, der jetzt aber auch einen Serienkiller spielt.
Okay.
Genau, die trifft Dexter alle in New York und da bin ich sehr gespannt, was das für eine Story wird und wo das hinausläuft.
Also entweder muss er sich den anschließen oder er hat dann ein Buffet, weil er ist ja der Killer, der Killer tötet, dann hat er gleich ein paar zur Auswahl.
Ein Killerbuffet oder eine neue Killerfamilie, mal gucken. Hm. Wenn sein Sohn ihn nicht möchte, dann nimmt er halt die anderen Serienkiller.
Ich bin sehr gespannt.
Bin ich auch sehr, sehr gespannt und an Rückkehren. Kehrenden sind natürlich auch wieder viele mit dabei. Michael C. Hall natürlich und Jack Alcott als Harrison, David Sayers als Angel Batista.
Wenn ich jetzt nicht endlich meine Konfrontation zwischen Batista und Dexter kriege, weil die sich endlich mal aussprechen müssen und sich in die Augen sehen und sagen, du bist der Werher Wabutscher, dann raste ich aus, Max.
Vielleicht musst du nicht viele Minuten darauf warten.
Okay.
Und auch wieder mit am Start ist James Remar als Dexters Geisterbegleiter Harry, der ja in New Blood von seiner Schwester ersetzt worden war,
zwischenzeitlich.
Okay. Jetzt ist es natürlich eine Vater-Sohn-Geschichte, deswegen hat er natürlich auch seinen Vater wieder als Geist dabei.
Okay.
Und ursprünglich war ja eigentlich der Plan, dass es nach New Blood eine Fortsetzung geben sollte, die Harrison ins Zentrum rückt. Und da war ich dann schon etwas traurig, dass die abgesagt wurde.
Aber tolle Figur.
Glücklicher bin ich jetzt, dass er zumindest hier die zweite Hauptfigur ist. Da steckte halt noch so viel Potenzial in der Figur, weil er so als Sohn eines Serienkillers mit seinen eigenen, wie geht er mit seinen eigenen mörderischen Trieben weil er ja doch auch einen sehr starken moralischen Kompass hat. Deswegen bin ich froh, dass das jetzt doch noch erzählt wird. Bist du gehypt oder vorsichtig vorfreudig?
Ich bin schon gehypt inzwischen ziemlich. Also ich habe alle Vorsicht über Bord geworfen und denke, das wird hoffentlich geil.
Das muss richtig gut werden. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Cameos. Ich bin sehr gespannt.
Ja.
So, das ist Dexter.
Ja.
Wieder erwachen.
Ja.
Da haben
wir
ein paar.
Juli.
Haben wir 10 Wochen lang Spaß.
Die kommen auch wöchentlich, die Folgen.
Ja.
Also es zieht sich dann, liebe Leute. Ihr habt da viel von. Können wir jede Woche drüber reden, Max. Jede Woche.
Könnt ihr einen ganzen Sommer lang von Dexter zehren. Einen Sommer. Jetzt kommen wir aber
der schön wird dann durch
Sommer.
Dexter oder auch durch die nächste Serie. Am 6.7. startet nämlich.
16.
Oh, Verzeihung, 16.7. natürlich startet Der Sommer, als ich schön wurde, Staffel 2. 3. Ach, jetzt geht's ja los hier. Siehst du, die Hitze, die setzt mir schon zu, Max. Am 16.7. startet Der Sommer, als ich schön wurde, in Staffel 3, Max, bei Amazon Prime. Eine Serie, die eigentlich nur im Juli starten kann, denn alles andere wäre falsch. 11 Folgen ab dem 16. Juli und die begleiten uns dann auch den ganzen Sommer hindurch bis in den Herbst, also bis der Sommer dann enden darf und bis auch die Serie enden darf. Denn Staffel 3 verfilmt zugleich das letzte Buch der Vorlage. Das ist auch eine Trilogie von Jenny Han. Die kennst du wahrscheinlich als Name, weil sie auch To All the Boys I've Loved Before die Vorlagen geschrieben hat. Und sie ist jetzt auch Serienschöpferin und Showrunnerin in Personalunion. Und ja, wer die ersten 2 Staffeln kennt, weiß, es ist einfach so eine fluffige, romantische, berührende Geschichte. Es geht um Belly, gespielt von Lola Tang, die jeden Sommer mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Steven zur Familie der besten Freundin der Mutter fährt. Susanna nennt die sich. Die hat wiederum 2 Söhne. Und wie könnte es anders sein, auf einmal der Sommer, als sie schön wird, also als sie in das jugendliche Alter kommt, wo man sich auch für Boys interessiert. Ja, da hat sie auf einmal 2 attraktive Alternativen um sich herum und muss sich dann auch entscheiden, ist sie eher dem verschlosseneren, älteren Conrad, gespielt von Christopher Briney, zugetan oder dem jüngeren, sonnigen Jeremiah von Gavin Casalegno gespielt, der eher so bester Freund bisher bei ihr war. Ist natürlich vorrangig eine Liebesgeschichte, man hört es schon heraus, eine romantische Serie, für wen sich entsetzt entscheidet, muss sich herausstellen in Staffel 3.
Muss man 3 Staffeln lang warten, bis sie sich entscheidet?
Ich weiß es schon, ich habe die Bücher gelesen, aber ich verrate nichts. Und in Staffel 2 war sie mit Jeremiah zusammengekommen und Staffel 3 muss jetzt klären, ob das so bleibt. Und es sind aber auch immer noch ein paar unterschwellige andere Themen mit drin. Also zum Beispiel der Verlust eines Elternteils ist auch ein wichtiger Handlungsstrang, der verarbeitet werden muss von den Hauptfiguren. Und es ist einfach eine Serie, die nicht viel Trubel macht und trotzdem regelmäßig bei Amazon so als meistgestreamte Serie der Woche mit in den Top Ten ist, weil es einfach so schön ist, sie zu gucken, ein gutes Gefühl gibt. Hört auch gerne da in dem Zusammenhang vielleicht nochmal in unseren Podcast zu Young Adult Verfilmungen bei Amazon rein. Das war schon eine der ersten, die gedacht hat, wir sollten da vielleicht ein Phänomen anzapfen, was sich lohnt. Da würde ich die auch dazu zählen. Und ich bin jetzt froh, dass sie wirklich auch zu einem Abschluss gebracht wird. Nicht wie viele alle nur seien abgebrochen, sondern dann ein Ende findet. Und das ist doch schön.
Ja.
Ja.
Da habe ich natürlich noch eine Frage.
Bitte?
Weil ja der Sommer im Titel ist, spielt denn die ganze Serie an einem Sommer oder immer an drei unterschiedlichen Sommern?
Drei unterschiedliche Sommer und manchmal sogar auch kurze Intermezzos im Winter.
Gibt es noch einen Spin-off, der Winter?
Der Winter, als ich...
Schön war.
Schön war.
Schön warm war.
Ja. Ja, nee, aber schon meistens im Sommer dann bei diesem Strandhaus, wo alles passiert.
Sehr schön. Und damit kommen wir zur nächsten Serie.
Oh.
Am 17. Juli, auch eine dritte Staffel, aber es geht wieder ins Science-Fiction-Genre.
Du hast es vorhin schon angedeutet.
Star Trek Strange New Worlds Staffel 3 startet.
Hatten
wir in unserem großen Moviepilot-Ranking auf Platz 15 der besten Sci-Fi-Serie des Jahrtausends. Und das ist ein Prequel natürlich zur Original-Raumschiff-Enterprise-Serie, die seit 2022 bei Paramount Plus läuft. Bisher zwei Staffeln mit 20 fantastischen Folgen und jetzt kommt Staffel 3 mit 10 neuen Folgen. Nochmal, worum es geht. Das Ganze spielt im 23. Jahrhundert. Und folgt dem Sternflottenraumschiff USS Enterprise unter dem Kommando von Captain Christopher Pike auf eine 5-Jahres-Mission durch die Galaxie, um fremde Welten und neue Kulturen zu erforschen. Und da es eine Case of the Week-Serie ist, ist das Grundkonzept damit eigentlich quasi schon erklärt.
Der Rest ist egal. Jede Folge
gibt es ein neues Abenteuer. Mal sind das diplomatische Missionen, irgendwelche Phänomene im All, die untersucht werden, Begegnungen mit außerirdischen Lebensformen oder einfach mysteriöse Vorkommnisse an Bord der Enterprise. Genau, und im Zentrum steht natürlich das Herz des Ganzen, ist natürlich die Crew rund um Christopher Pike. Unter anderem mit dabei sind seine Erste Offizierin Una Chin Riley, Number One, Wissenschaftsoffizier Hot Spock, Sicherheits...
Das ist die offizielle Bezeichnung.
Je öfter er sein Shirt auszieht, ist er Hot Spock, Sicherheitschefin Laan Nunyen Singh, Krankenschwester Christine Chappell, Dr. Mbenga, Steuerin Erika Ortegas, Ensign Nyota Uhura und viele weitere.
Seit letzter Staffel auch ein gewisser Kirk.
Ja,
ja,
und in Staffel 3 jetzt auch ein gewisser Ingenieur namens Montgomery Scott, der
Scotty
einen dicken schottischen Akzent hat. Genau, und die große Stärke der Serie ist natürlich das fantastische Ensemble aus bekannten und neuen Star Trek-Figuren, die toll geschrieben sind. Und es macht einfach Spaß, mit denen immer neue Abenteuer zu erleben. Und Strange New Worlds ist halt eher so klassisches Star Trek, so eine klassische Star Trek-Serie mit diesem Entdeckergeist und Optimismus, den sie im Herzen trägt und mit episodischen Standalone-Abenteuern natürlich. Es gibt jetzt nicht wieder düstere, große Überhandlungen, sondern einfach
Discovery.
Genau. Standalone-Abenteuer, die den Charme halt wieder von früheren Star Trek-Serien versprühen. Und was sie vor allem auszeichnet, die Serie, ist natürlich die Vielfalt bzw. Genrevielfalt. Von lustig bis dramatisch, von Körpertausch-Comedy bis Alien-Horror-Hommage bis zum Musical, ist alles dabei. Und in Staffel 3 gibt es auch wieder einige Genre-Experimente.
Erzähl. Ich brauche Futter, weil ich glaube, irgendwie die Musical-Episode aus Staffel 2 kann nicht mehr getoppt werden.
Unter anderem eine Rom-Com, eine Soap, wo dann einfach mal die ganzen Beziehungen an Bord geklärt werden und ausgesprochen werden. Es gibt Zombie-Horror.
Aha.
Und eine Holodeck-Folge mit einem 60er-Jahre-Murder-Mystery in Hollywood. Weil ich, das kann ich auch schon mal anteasern, ich glaube, ich habe noch nie so laut gelacht bei der Serie wie bei dieser Folge, die mit einem ganz besonderen, mit einer ganz besonderen Metasequenz auftrumpft. Und wenig überraschend wurde die Folge von Jonathan Frakes inszeniert.
Ja. Muss man dafür Star Trek-Fan sein, um die zu verstehen?
Also wenn man eine Parodie des Riker-Manövers sehen möchte und verstehen möchte, dann sollte man Star Trek-Fan sein, aber man kann auch so einfach sehr lachen.
Okay, ich komme danach nochmal zu dir und lass mir alles erklären.
Das Riker-Manöver, das ist einfach, er hat damals immer so mit so einem Bein von hinten über den Stuhl und hat sich dann auf den Stuhl gesetzt. Und das funktioniert halt nicht, wenn die Lehne zu hoch ist.
Ne? Ah ja.
Genau, aber Trekkies werden, glaube ich, sehr viel Spaß haben an der Folge. Genau, und vielleicht noch was zur Zukunft der Serie. Die Staffel 4, die vierte Staffel, wird bereits gedreht gerade und kürzlich wurde auch bekannt, dass noch eine fünfte Staffel kommt.
Die dann aber die letzte sein wird.
Die ist dann die letzte, oh. Hat auch nur 6 Folgen leider, aber ist natürlich passend, weil es ist ja eine 5-Jahres-Mission. Deswegen gibt es auch 5 Staffeln.
Jetzt verstehe ich das. Und ich finde auch gut, dass man zumindest einen Endpunkt hat und weiß, sie wird nicht zwischendurch abgesetzt, sondern die arbeiten jetzt auf ein Ziel zu. Das ist doch auch was Schönes.
Zumal das Ende kennen wir ja.
Ja, gut.
Das ist der Anfang von Raumschiff Enterprise.
Ja.
Ja, mal gespannt.
Sehr schön. Ich freue mich auch sehr drauf. Staffel 3 ist Star Trek Strange New Worlds am 17.07. Und wir bleiben noch ein bisschen am 17.07. Springen aber von Paramount Plus zu Netflix wieder zurück.
Da wird's ungezähmt.
Ich weiß nicht, wen du jetzt zähmen willst, Max, aber Untamed heißt die Serie. Und wer dachte, dass Eric Banner, Star von Filmen wie München oder Troja, nichts mehr macht, der irrt. Denn jetzt kommt er zurück mit dieser Netflix-Serie als ermittelnder Park Ranger in einer Miniserie mit 6 Folgen. Mhm. Er spielt als Spezialagent für den Nationalpark-Service einen gewissen Kyle Turner, der sich quasi in der Wildnis das menschliche Gesetz durchdrücken soll. Nicht so einfach. Ein brutaler Mord schickt ihn dann in eine Ermittlung und auf den Kollisionskurs mit düsteren Geheimnissen des Parks und seiner eigenen Vergangenheit vielleicht auch noch. Die Natur oder irgendwas anderes gezähmt wird im Titel, kann ich dir noch nicht sagen, Max.
Keine Drachen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht. Das muss jeder selber rausfinden. Angesiedelt ist es aber auf jeden Fall im wunderschönen Yosemite-Nationalpark. Kann ich sehr empfehlen. War ich schon da?
Deswegen sah das so nach Yellowstone aus.
Ja, Yellowstone ist ein ganz anderer Nationalpark.
Ach so, sorry.
Also sorry, Max.
Aber es sind viele Wälder, ne?
Der ist noch eher Richtung Kalifornien.
Ach so.
Wälder, Felsen, Flüsse, Steilwände. Am bekanntesten ist so dieser Berg, wo man so eine ganze Steilwand hat, El Capitan. Kann man kennen, wenn man zum Beispiel bei Disney Plus die Doku Free Solo gesehen hat, wo da jemand ohne Klettergeschirr hochklettert, sehr aufsehenerregend. Und im Trailer wird aber schon gesagt, ja, die meisten Besucher kennen nur so 10% des Yosemite-Nationalparks. Und dann wissen wir ja, wo es hingeht in dieser Serie. Wahrscheinlich in die 90 anderen Prozent. Und ja, auf dem Poster steht, wie gesagt, Eric Banner auch schon so ganz dramatisch allein auf einer Klippe vor waldiger Bergkulisse. Also ich glaube, das geht voll auch ein bisschen in die Yellowstone-Richtung, um da so diese...
Auch wenn es nicht in Yellowstone
ist. Nee, also es aber verbindet so ein bisschen natürlich so Thriller-Elemente und Streitigkeiten mit dem wunderschönen Naturspektakel, was drumherum ist.
Unberührte Amerika.
Ja. Im Cast kann man neben Eric Banner noch Sam Neill kennen. Auf Jurassic Park Fame oder Wilson Bethel auf Bullseye Daredevil Fame oder Rosemary DeWitt aus La La Land hat sie zum Beispiel mitgemacht. Und auch bei den Drehbuchautoren ist es ganz spannend, da hat zum Beispiel Mark L. Smith, wie es der Zufall will, hat der mit Iñárritu auch The Revenant geschrieben.
Und der hatte schon eine Netflix-Serie dieses Jahr.
Ach wirklich? Welche
American
war das?
American Primeval.
Der schreibt sich viel in der Wildnis rum, würde ich sagen. jetzt die nächste. Und ansonsten noch Elle Smith hat auch noch mitgeschrieben beim Drehbuch. Sie hat zum Beispiel zuletzt The Marsh King's Daughter gemacht, das Erwachen der Jägerin. Und was fand ich halt interessant, weil Daisy Ridley da auch so in die Wildnis geht und Sachen erforscht. Also passt da, glaube ich, wie die Faust aufs Auge, die zwei da zusammenzuführen. Also wie gesagt, Yellowstone-Vibes werde ich bestimmt mal reingucken, deswegen als Yellowstone-Fan und mal gucken, was mich da mit Eric Banner erwartet. Am 17.07. mit Untamed.
Kommt auf die Merkliste. Und dann noch eine Krimiserie. Am 22.07. startet NCIS Origins bei Join und volle Transparenz. Ich habe noch nie auch nur eine Folge aus diesem NCIS-Universum gesehen. Aber weil wir beim Moviepilot wissen, dass das Interesse an Navy CIS und den unterschiedlichen Ablegern sehr groß ist, wollen wir euch natürlich nicht den Neustart des jüngsten Spin-offs vorenthalten, auf das sich sicher einige Fans freuen werden. Und zwar ist das eine Prequel-Serie, die zurück ins Jahr 1991 führt und die Anfänge eines jungen Special Agents namens Leroy Jethro Gibbs beleuchtet. Den kennen NCIS-Fans aus über 400 Folgen der Originalserie.
Ist das der von Mark Hammond gespielte?
Genau, der wurde von Mark Harmon bis Staffel 19 gespielt. Und Mark Harmon ist hier auch als Erzähler, der durch die Geschichte führt, wieder involviert. Und die junge Version von Gibbs wird verkörpert von Austin Stowell. Also jung ist relativ, weil der Schauspieler ist schon 40, aber die jüngere Version. Und dieser wird jetzt in der Serie Teil eines NIS-Ermittlungsteams auf dem Marinestützpunkt Camp Pendleton, damals noch Naval Investigative Service, ohne das Criminal, also ohne das C.
Kommt das C her?
Das kommt erst später, okay. Genau. Und mit seinen neuen Kollegen untersucht er dann unterschiedlichste Fälle und ist auch wieder eine Procedural-Serie, also eine Fall-der-Woche-Serie. Und die erste Staffel hat insgesamt 18 Folgen und eine zweite Staffel ist schon bestellt. Und wer lieber streamt, kann dann die neue Serie NCIS Origins ab dem 22. Juli wöchentlich immer dienstags bei Join sehen. Und damit immer eine Woche vor Free-TV-Ausstrahlung bei Sat.1. Mhm. Und wenn ihr es im Free-TV gucken wollt, dann immer eine Woche später bei Sat.1.
Ja, bisschen länger warten.
Genau.
Schön.
Krimi abgehakt.
Danke, danke. Jetzt wisst ihr Bescheid, ihr NCIS-Fans da draußen. Ich gehöre leider auch nicht dazu und kann deshalb nichts dazu sagen. Aber ich kann etwas zu der nächsten Serie sagen, ja, von der ich letzte Woche noch gar nichts wusste und jetzt ziemlich gespannt drauf bin.
Bitteschön.
Am 23.07. startet nämlich Washington Black bei Disney Plus. Und wer sich Anfang des Jahres bei Disney Plus schon über Sterling K. Brown in Paradise gefreut hat, darf ihn jetzt schon wieder erleben, den This Is Us Star, in dieser achteiligen Hulu-Serie, die das gleichnamige Buch von Esi Edugan adaptiert. Das ist eine kanadische Autorin, die das 2018 veröffentlicht hat und mehrere Preise damit gewann. Es ist, wenn man es einordnen will, eigentlich ein Bildungsroman.
Okay.
Also einfach so, wie er erzählt wird. Aber es ist natürlich, steckt viel mehr drin, eine Abenteuergeschichte eines 11-Jährigen namens George Washington Black. Ja, wie der Präsident. Nein, nicht der Präsident. Und der ist als Sklave auf einer Zuckerplantage in Barbados Anfang der 1800. Wird das im Deutschen auch so ausgesprochen? Okay. Anfang der 1800er Jahre tätig. Das ist Teil der kleinen Antillen, wenn ihr das nicht kennt, so zwischen Kuba und Südamerika, da im Ozean. Und nach einem schockierenden Tod muss er fliehen und erlebt daraufhin viele Abenteuer und bei der Reise natürlich auch viel, muss er an Selbsterkenntnis über sich so gewinnen. Und wird von Matt Wynn unter die Fittiche genommen. Da kommt Sterling K. Brown ins Spiel, der selbst eine traumatische Kindheit in Nova Scotia hinter sich hat. Und so schließen die sich zusammen. Er wird so ein bisschen Mentor quasi. Und ja, klingt nach einer spannenden, so ein bisschen 12 Years a Slave-Geschichte, die so die Perspektive einnimmt, aber hier das Insel-Setting natürlich hat. Also 12 Years a Slave war ja auf dem Festland, deshalb verspreche ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr über die West Indies zu lernen, die ich sonst nur aus Fluch der Karibik kenne.
Wenn er nicht direkt mit dem Boot in Staffel in Folge 1 schon flüchtet.
Genau, aber wer schon mal das Buch gesehen hat, weiß, dass es da nicht unbedingt mit Booten zugeht, sondern auch ein Heißluftballon ins Spiel kommt.
Oh.
Und ansonsten, also den Hauptdarsteller, den kann man kennen, wenn man ein großer Sandman-Fan ist. Der hat in einer Folge den Morpheus bzw. Kai-Kool gespielt, Ernest Kingsley Jr. Ansonsten habe ich aber vor allem auf die Erwachsenen-Darstellenden geschaut, um zu sehen, wen ich da kenne. Zum Beispiel Julian Rent-Tutt aus der Sternwanderer spielt den Sklavenbesitzer Erasmus Wild. Tom Ellis, alle Lucifer-Fans wissen, wer gemeint ist. Lucifer persönlich spielt Erasmus Bruder und ist aber dann auch eher positiv besetzt, so als Fluchthelfer, der dem Jungen hilft. Billy Boyd aus Herr der Ringe, Pippin, yay, spielt den Jäger Mr. Willard, der sich diesen Jungen, der einfach nur Wash genannt wird, Washington, George Washington, schnappen soll. Und dann haben wir noch Rupert Graves aus Sherlock bekannt als Marinebiologe oder Charles Dance als James Wild, Sharon Duncan Brewster aus Dune natürlich jetzt inzwischen mehr Leuten bekannt. Also es sind wirklich viele dabei. Die Showrunner kannte ich alle nicht so, aber ich bin einfach sehr, sehr offen und gespannt, was mich da erwartet als hoffentlich berührende Abenteuergeschichte, bei der man vielleicht noch was lernen kann.
Geht schon eher so in Abenteuerrichtung, nicht so richtig zermürbendes
Sklavendrama. Nee, ich glaube, also am Anfang hat man halt dieses Sklaverei-Setting, aber da flieht er ja draus und natürlich ist es auch viel dann mit drinne, wie gehört er jetzt diesen Menschen oder darf er seine Freiheit erlangen, aber ich glaube, es ist schon eher so als Abenteuer aufgezogen.
Mehr so Sweet Tooth-mäßig.
Ich weiß nicht, ob ich es mit Sweet Tooth vergleichen würde, aber ja.
Ja, ich weiß, also diese Konstellation, ne? Ein Erwachsener und ein kleines Kind auf der Flucht.
Ja, verstehe, so ja, so ein bisschen, ja. Es sind 8 Folgen und die kommen alle am 23.07., kann man also durchbingen, wenn man das dann möchte, bei Disney Plus Washington Black.
Sehr schön. Und dann kommen wir zum 24. Juli. Und dort startet eine Serie bei Magenta TV, die heißt The German. Und lasst euch von dem Titel nicht trügen, es ist keine deutsche Serie.
Aber es geht um einen Deutschen.
Genau, es geht um einen Deutschen und es ist eine israelische Spionage-Thriller-Serie. Und es geht um einen Deutschen, wie du jetzt sagst. Genauer gesagt geht es um Uri, gespielt von Oliver Masucci.
Natürlich, wer könnte es anders sein? Ein berühmter Deutscher im Ausland.
Der zum Ende des Zweiten Weltkrieges eine Frau namens Anna kennenlernt, gespielt von Anja Buchstein. Die ist bei mir jetzt nicht geläufig, eine israelische Schauspielerin. Aber die hat in der vierten Staffel von For All Mankind eine kleine Rolle gehabt. Mhm. Und die beiden verlieben sich ineinander und flüchten sich nach Israel in einen Kibbutz nahe des Sees Genezareth, um dort dem erlittenen Trauma zu entfliehen und die Schrecken des Holocaust und von Auschwitz zu verdrängen. Und die Serienhandlung beginnt 25 Jahre später, im Jahr 1970. Uri und Anna leben mit ihrer kleinen Familie im Kibbutz. Der Sohn blickt einer Karriere bei der Luftwaffe entgegen. Die Tochter macht gerade einen Master in Psychologie. Doch eines Tages holt die Familie natürlich die Vergangenheit wieder ein, als Uri nach München reisen soll. Dort soll er nämlich einen Deal für ein Patent für Trinkwasseraufbereitung abschließen, das er verkauft an die Deutschen, wird dann aber unfreiwillig in eine Mission des Mossad, dem israelischen Auslandsgeheimdienst, hineingezogen, weil sein bester Freund, der ihn begleitet, der ist für den Mossad tätig und der ist aber leider verhindert und soll jetzt soll Uri für diesen einen ominösen Briefumschlag ausliefern. Nur weiß er zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die Kontaktperson ein ehemaliger Nazi ist. Und weil das Treffen aber so gut verlaufen ist und die beiden sich irgendwie gut verstanden haben, drängt der Mossad Uri nun zu einer weiteren Mission. Er soll undercover ein geheimes Treffen ehemaliger SS-Männer besuchen, mit dem Ziel, den geflüchteten und berüchtigten NS-Verbrecher Josef Mengele aufzuspüren.
Da kommen dann auch auf einmal bekannte Namen ins Spiel.
Ja, unterdessen beginnt aber auch für Uris Ehefrau so eine eigene Reise, wo sie einen schrecklichen Verdacht zu hegen beginnt, weil sie begleitet eine Kollegin von ihr zu einer Holocaust-Gedenkstätte, wo sie in den Archiven dann mehr über die Schicksale ihrer Familienangehörigen recherchiert und in dem gleichen Zug will sie auch mehr erfahren über ihren Mann, was mit dessen Familie passiert ist. Und dabei entdeckt sie aber, dass der Mann, der er behauptet zu sein, eigentlich in Auschwitz gestorben ist. Mhm. Vielleicht gibt es mehrere Menschen mit dem gleichen Namen, aber vielleicht auch nicht. Und das ist so ein Rätsel, was sich dann so ein bisschen auftut in der Serie. Ich habe die ersten zwei Folgen schon gesehen. Ich weiß nicht, wohin dieses Rätsel hinführt. Aber die Serie gefällt mir richtig, richtig gut. Also ich werde auf jeden Fall weiterschauen. 8 Folgen sind es insgesamt. Alle ab dem 24. Juli auf einen Schlag. Könnt ihr dann bingen. Und hinter der Serie stecken die AutorInnen der israelischen Serien Fauda und Teheran, falls ihr die schon mal gesehen oder gehört habt. Fauda gibt's, glaube ich, bei Netflix und Teheran bei Apple TV Plus. Und was mich vor allem beeindruckt hat, ist, dass Oliver Masucci in der Serie Hebräisch spricht.
Okay.
Und Deutsch und Englisch, aber da hat er extra dafür gelernt für die Serie. Und
mal eben schnell.
Wow. Ich selber kann kein Hebräisch, aber es klang auf jeden Fall sehr authentisch und sehr überzeugend. Genau, wer interessiert ist, aber kein Magenta TV-Abo hat, kann natürlich auch die erste Folge dann unter www.magenta.tv einfach kostenlos sehen.
Schon mal reinschauen, schön.
Zum Reinschauen.
Was gut ist.
Genau.
Na gut.
Sehr, sehr spannend.
Ja, danke, Max. Historisch eingebettete Thriller, das hat ja immer so eine, noch einen zusätzlichen Spannungsfaktor, finde ich. Auf jeden Fall werde ich auch mal reinschauen am 24.07. Und wer jetzt am 24.07. noch so ein bisschen so ein Gaga, wir treten nochmal Nachtipp
Wenn's
braucht.
Wenn so richtig heiß ist draußen und das Hirn gekocht ist.
Der schaut sich My Melody und Kuromi bei Netflix an. Wir wollen natürlich auch unsere Familien bedienen und hier mal eine Kinderfamilienserie mit reintragen. Das ist sehr skurril. Wenn man sich das anguckt, das ist im Prinzip eine Hello Kitty-Serie, aber ohne Hello Kitty. Wenn man sich diese gefilzte Stop-Motion anschaut, sieht im Trailer ziemlich abgedreht aus. Vielleicht können aber auch viele Erwachsene Spaß damit haben, wenn es ein bisschen über die Stränge schlägt. Im Zentrum stehen die Charaktere My Melody und Kuromi. Kann man aus der Hello Kitty-Schmiede Sanrino kennen, produziert vom WIT-Studio. Das ist eins, was sich dann auch so auf japanische Kawaii-Kultur spezialisiert, also was alle überbetont niedlich und süß ist und große Köpfe und Ohren und sowas alles. Und wir haben einerseits ein weißes Kaninchen mit rosa Haube, das ist My Melanie, die eröffnet einen Kuchenladen in Maryland, nicht im amerikanischen Maryland mit Y, sondern Maryland mit I und hat großen Erfolg. Und dann gibt es ihre selbst erklärte Doppelgängerin, ein Kaninchen mit schwarzem Narrenkostüm und rosa Totenkopf drauf, das ist Kuromi, die einen Süßigkeitenladen hat, der allerdings nicht so gut läuft auf der anderen Straßenseite.
Gibt's in Japan überall diese Figur Kuromi?
Ja,
überall.
Okay. Ja. Und deshalb will sie hinter das Geheimnis ihrer Rivalen kommen, zum Beispiel bei einem Wettbewerb, wo ein Mr. Pistachio ihre Kuchen bewerten muss. Und ja, dann kommen sie noch durch einen Wald, wo ein magisches Herz eine Rolle spielt, und dann laufen die Dinge völlig aus dem Ruder. Auf einmal müssen sie ihre Heimat oder auch die Welt retten. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber es sah einfach abgedreht aus. Und gerade dieser Filz-Look, der so zuckersüß ist, hat mich an so Sachen, ich weiß nicht, ob du das kennst, auch bei Netflix Stop-Motion, Pui Pui Molka erinnert, wo so Meerschweinchen zu Autos und so werden. Auch ganz
mich erinnert es aber auf jeden wild. Fall an Rilakkuma und Kauri. Das ist auch so eine Stop-Motion-Serie mit filzigen, plüschigen kleinen Teddybären.
Ja,
Hier, das sieht auch sehr, sehr flauschig aus, die Serie.
Also wenn ihr glaubt, ihr könnt im Sommer noch was Flauschiges gebrauchen und es ist euch nicht zu warm, dann schaut gerne da mal rein. Das kommt am 24.07. zu Netflix. My Melody und Kurumi. Das
sind, glaube ich, auch so ganz kurze Folgen nur.
Mhm.
12 Minuten.
Ja, 13. Ich habe 13 gelesen.
12 13-minütige Folgen, nicht 13 12-minütige Folgen.
Okay, ja.
Ich habe es verwechselt.
Ja, sehr gut.
Genau, damit sind wir auch schon wieder durch mit unserer kleinen Monatsvorschau. Ich hoffe, unter den vorgestellten Serienstarts war auch der ein oder andere interessante für euch dabei. Mindestens My Melody und Kurumi, ganz oben auf der Watchlist. Eine Übersicht mit allen Titeln und Startdaten, wo ihr sie streamen könnt, das findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Dann erstmal danke, Esther, für die Serien, die du mitgebracht hast. Und ein Danke geht natürlich auch an euch, unsere Zuhörenden, und all eure lieben Kommentare und Zuschriften, die ihr uns immer zuschickt. Und Esther, du hast, glaube ich, ein bisschen Fanpost noch mitgebracht.
Ja, Christina hat uns nur eine Betreff-Mail, also ohne Inhalt geschrieben, wo im Betreff stand, Half-Bad bei den abgesetzten Serien vergessen. Sorry, ja, jeder
nicht
hat
vergessen.
Anderen Serienschmerz, aber danke, dass du das auch noch nachgereicht hast.
Ja.
Und in den Kommentaren schrieb zum Beispiel Smarfreck ja auch noch, ich fühle euren Schmerz so sehr, insbesondere bei The OA, bei den abgesetzten Serien. Oder Torbock schrieb, ich bin über die Absetzung von The Society noch nicht hinweg. Da bist du, glaube ich, auch nicht der Einzige. Mhm. Und ansonsten, ja, gab es einfach noch viele liebe Grüße. Zum Beispiel Kenny schrieb zum Pride-Podcast, danke für die regelmäßige, begeisterte Queer Representation. Oder Deckard schrieb, dass er noch unbedingt den Fantasy-Roman Fairy Tale empfehlen will im Zuge unserer Fantasy-Vorschau. Den hat er wohl von Stephen King gelesen und freut sich da sehr drauf, dass das adaptiert wird. Also danke auch noch für den Tipp.
Habe ich schon in meiner Merkliste bei den Hörbüchern, aber das Hörbuch ist unendlich lang. Ich glaube, es gefühlt 40 Stunden.
Okay, oder so. wird dann wahrscheinlich verkürzt als Serie. Mal gucken. Und ansonsten fand ich noch ganz süß, zu unserer Juni-Vorschau haben uns gleich zwei Userinnen, nämlich Jenny K88 und Line angeschrieben, dass wir Ginny und Georgia doch bitte nicht als Feelgood-Serie lesen sollen, weil da wohl dramatische Dinge passieren. Das Einzige, was es so mit Gilmore Girls zu tun gemeinsam hat, ist der geringe Altersunterschied der Mutter und Tochter. Aber ansonsten danke für diese Korrektur natürlich auch an dieser Stelle, wenn wir Ginny und Georgia nicht selbst gesehen haben. Das ist natürlich auch wichtig, dass ihr da aufpasst. Genau.
Vielen lieben Dank für eure Zuschriften. Gerne mehr. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, könnt ihr uns einmal einfach eine Mail schreiben an podcast@moviepilot.de.
Das ist korrekt, Max.
Ja, gut. Glück gehabt. Puh. So, das war's jetzt aber.
Das war's jetzt.
Damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.